Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Es gibt einen überaus schillernden polnischen Schriftsteller und Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, den man hierzulande noch viel zu wenig kennt, Leopold Thürmand. Was dieser Mann erlebt hat, mit welchen Rollenspielen er durchs Leben gekommen ist und was er geschrieben hat, das erfahren Sie jetzt im Feature von Martin Sander.
On nie walczył, nigdy o wysokie ideały.
Es ging ihm nicht um hohe Ideale. Leopold Thürmand kämpfte nicht für Polen, nicht für die Menschheit, nicht für Europa. Er legte sich mit dem kommunistischen Regime an, um modische Krawatten zu tragen, in den Schuhen herumzulaufen, die zu ihm passten, um Jazz zu hören und in seinen Büchern über das zu schreiben, wonach ihm der Sinn stand.
Piotr Wierzbicki, Musikkritiker, konservativer Publizist aus Warschau, Thürmand-Fan, Jahrgang 1935.
Eine ungewöhnliche Figur. Durch Thürmands Brille kann man in verschiedene Welten schauen. Den Zweiten Weltkrieg, den es immer wieder neu zu beschreiben gilt, das Leben in Warschau während der Stalin-Ära, Amerika. Thürmands Leben war spannend.
Agata Tuschinska, Schriftstellerin aus Warschau, Frauenrechtlerin, Autorin einer Thürmand-Biografie, die ihren Helden kritisch sieht, Jahrgang 1957.
Das sind Rollen, in die er schlüpft, möglicherweise, um auch all das zu verdrängen, was mit seiner Familie, mit seiner Umgebung im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Sein Vater ist wahrscheinlich im KZ umgebracht worden, seine Mutter hat irgendwie überlebt und ist dann ausgewandert, die Familie ist zerrissen worden. Das alles war für einen jungen Menschen, der Thürmand damals war, natürlich überaus dramatisch. Diese latente Angst, die er ausgesetzt war sicherlich, das alles hat ihn geprägt und hat ihn dazu gebracht, Rollen anzunehmen.
Peter Oliver Löw, Leiter des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, Thürmand-Übersetzer, Jahrgang 1967. Dies ist die Geschichte eines der schillerndsten polnischen Intellektuellen des 20. Jahrhunderts, Leopold Thürmand. Ein Außenseiter, ein bewunderter Nonkonformist, ein Mann der Widersprüche. Geboren 1920 in Warschau als einziges Kind einer jüdischen Familie. Der Vater, Mieczysław, handelte mit Leder, die Mutter Marilla, geborene Olivenstein, verkehrte in Künstlerkreisen. Als Gymnasiast begeisterte sich Leopold für Sport, Literatur und Politik. Er rieb sich an der katholisch-nationalistischen Grundstimmung in der polnischen Gesellschaft. Nach dem Abitur studierte er ein Jahr an der Pariser Akademie der Künste, begeisterte sich für amerikanischen Jazz und wollte Architekt werden. Aber eine Koryphäe des Fachs brachte ihn davon ab, Le Corbusier. 1939 kehrte Leopold Thürmand ins heimische Warschau zurück.
Mein Elternhaus gab mir Wärme und Schutz. Doch das, was man in unseren Breiten Geschichte nennt, hat meine Generation bei Zeiten gelehrt, dass Wärme und Schutz in die Welt der Märchen gehören.
Das schrieb Thürmand im Rückblick. Leopold Thürmand war Fußballfan. Sein letztes großes Erlebnis in Friedenszeiten, im Warschauer Legia-Stadion bejubelt er Polens 4:2-Sieg über den Vizeweltmeister Ungarn am 27. August 1939.
Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.
5 Tage nach diesem Fußballtriumph Polens überfällt Deutschland das Land. Thürmand flieht wie viele jüdische Polen nach Osten. Auf Umwegen gelangt er nach Vilnius, das im Sommer 1940 von den Sowjets besetzt wird. In Vilnius schreibt er politisch konforme Artikel für die sowjettreue polnischsprachige Prawda Komsomolska. Zugleich arbeitet er für den polnischen Untergrund gegen die Sowjetunion. Im Frühjahr 1941 nimmt ihn der sowjetische Sicherheitsdienst fest. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 kommt er wieder frei. Nun herrschen die Deutschen über Vilnius. Für einen jüdischen Polen sind sie noch bedrohlicher als die Sowjets. Leopold Thürmand ergreift wieder die Flucht und schließt sich in der Provinz südöstlich von Vilnius einer kleinen polnischen Widerstandsgruppe gegen die deutschen Besatzer an.
Von Kriegsbeginn an hatte ich beschlossen, meine Kräfte mit den Kräften des Guten, der Freiheit und des Fortschritts zu vereinen, wobei auf einem anderen Blatt geschrieben stand, dass mein Ansinnen, mich auf die Seite der um Leben und Tod gegen die deutschen Kämpfenden zu stellen, ständig auf Hindernisse stieß.
Tirmand ist 21 Jahre jung. Er will wie viele andere für Polens Befreiung kämpfen. Doch als Jude muss er mehr als andere um sein eigenes Leben fürchten. Sicher ist er vor niemandem. Im November 1941 beschafft er sich einen gefälschten Ausweis. Das neue Dokument lautet weiter auf den Namen Leopold Tirmand, geboren in Warschau. Unter Religion findet sich nun jedoch der Eintrag römisch-katholisch und unter Nationalität französisch. Derart gewappnet unternimmt Tirmand einen waghalsigen Schritt. Er begibt sich aus freien Stücken ins Dritte Reich. Sicherheit, lautet seine Maxime, findet man eher im Auge des Taifuns als an der Peripherie. An einem Tag des Jahres 1942 trifft Tirmand auf dem Bahnhof von Mainz-Gustavsburg ein. Was dann geschieht, davon handelt sein autobiografischer Roman Philipp. 1961 ist das Buch in Polen erschienen. Erst 60 Jahre später, 2021, auch auf Deutsch.
Leopold Tirmand, Philipp.
Philipp Vincel, Tirmands alter Ego, arbeitet in Deutschland als Übersetzer, hilft in einem Architekturbüro oder einer Bibliothek. Die meiste Zeit jedoch kellnert er im luxuriösen Parkhotel unweit des Hauptbahnhofs von Frankfurt am Main. Tag für Tag stehen Philipp und seine Kollegen aus diversen besetzten Ländern deutschen Herrenmenschen gegenüber, die sie meistens hassen. Ihr gemeinsamer Lieblingsfeind ist der mürrische Hoteldirektor Eisler mit NSDAP-Abzeichen am Revers.
Zum Beispiel belustigte es uns, in Herrn Eislers Kaffee zu spucken. Das große Mysterium der Kaffeeverunreinigung fand um 8:30 statt, pünktlich und täglich. Diese Regelmäßigkeit bestärkte uns in der Überzeugung von der Unverrückbarkeit des Universums und der Gesetzmäßigkeiten der Moral. Trotz der Tonnen von TNT, die gerade rund um uns herum aus den Liberator- und Halifax-Bombern fielen. Einen Kaffee für Herrn Eisler, riefen Pierre oder Savino, Leo, Jupp, Piotr, Wesseli, Marcel oder Abelé oder ich. An der mit Blech ausgeschlagenen Küchentheke stehend, auf die wir ein Silbertablett mit einem silbernen Kaffeekännchen und einem kleineren Kännchen für die Sahne stellten. Mit leichtem Schritt lief ich die Treppe nach oben und rief schon im Office, während ich unterwegs das Gedeck mitnahm, einen Kaffee für Herrn Eisler. Auf meinen Protagonisten wartet 1942-43 im Zentrum des Deutschen Reichs die Vernichtung. Aber er kämpft gegen diese Vernichtung,
erklärte Tirmand im Rückblick in einem seiner raren Interviews 1985 per Telefon aus den USA für den Münchner Sender Radio Free Europe.
Er wehrt sich gegen den furchtbaren Druck des Nationalsozialismus, und zwar mit Hilfe eines biografischen Details, einer persönlichen Eigenschaft, Cleverness. Auf Polnisch nennt man es Swaniactwo. Wobei Swaniactwo eher pejorativ klingt. In Amerika würde man sagen Streetwise, gewieft.
Während Tirmands alter Ego Philipp unter den Deutschen lebt, erkundet er auch ihre Mentalität. Immer wieder geraten dabei die komplizierten Beziehungen zwischen den Einheimischen und Fremden in den Blick. Ob in Moslers Badeanstalt am Frankfurter Mainufer oder beim Picknick im Taunus, die Stimmung ist ausgelassen. Doch auch in harmlosen Späßen zeigt sich der tödliche Ernst der Situation, wenn Philipp und sein Kollege Piotr vom Parkhotel die junge attraktive Blanka mit edlem Wein verköstigen, den sie bei der Arbeit beiseite geschafft haben. Blanka ist eine ziemlich unangepasste Deutsche ohne festen Wohnsitz.
Es gab nichts Besseres als diesen Trabacher, meinte Piotr beiläufig. Nichts Besseres? Sagte Blanka und vertilgte ohne Eile, doch systematisch ein Butterbrot nach dem anderen. Ihr seid ja alle übergeschnappt. Was für ein Leben ihr führt. Manchmal, wenn ich euch so sehe, frage ich mich, ob die Nazis nicht recht haben. Jedenfalls hätte ich nichts dagegen, wenn man alle ausländischen Kellner öffentlicher hängen würde. Aus Rache für die Qual, die wir Deutsche empfinden, wenn wir eure gemästeten Visagen anschauen. Du übertreibst, sagte ich.
Philipp trifft auf überaus unterschiedliche Haltungen der Deutschen zum Nationalsozialismus. Was er davon erfährt, hängt oft von der Rolle ab, in der er sich selbst präsentiert.
Mal sagt er, er ist Franzose und das sind die falschen Papiere, die er besitzt, die ausweisen, dass er ein in Warschau geborener Franzose ist. Mal sagt er gar nicht so wirklich, wo er herkommt und die Leute merken natürlich, dass er kein gebürtiger Deutscher ist und auch irgendwie kein wirklich gebürtiger Franzose, weil er französisch mit Akzent spricht. Das bewegt ihn dazu, das bringt ihn dazu, so ein bisschen damit zu spielen.
Was sind das für Leute? Wendete sich eine Frau an mich. Vom Aussehen her eine Hausfrau, die mich ganz offensichtlich für einen Deutschen hielt. Polen, entgegnete ich ziemlich automatisch. Was für Schweine, sagte sie mit grenzenloser Verachtung. Was für eine ordinäre Viehhorde.
Leopold Thirrmann schlägt sich im nationalsozialistischen Deutschland durch. Mit vielen Tricks und unter großen Anstrengungen. Er muss vor der Gestapo auf der Hut sein. Vor seinen Arbeitgebern und vor den ganz normalen deutschen Nachbarn. Die Jahre 1942-43 verbringt er überwiegend kellnernd im Rhein-Main-Gebiet. Anfang 1944 wird er Hotelgehilfe in Wien. Später heuert er auf einem deutschen Schiff an und gelangt so ins besetzte Norwegen. Von dort will er sich ins neutrale Schweden absetzen. Dabei wird er ertappt und landet in einem Konzentrationslager bei Oslo. Als man Leopold Thirrmann bei Kriegsende aus dem Lager befreit, ist er zunächst für das Internationale Rote Kreuz tätig. Dann für Polpress, die Presseagentur des neuen kommunistischen Polen in Norwegen. Schließlich wird er Presseattaché der polnischen Gesandtschaft in Kopenhagen. 1946, ein Jahr nach Kriegsende, steht Thirrmanns Entschluss fest. Er will nach Warschau ins kommunistische Polen zurückkehren. Sein Vater ist während der Besatzung im KZ Majdanek bei Lublin umgekommen. Die Mutter wird bald nach seiner Rückkehr nach Palästina ausreisen. Und die Stadt, die er 1939 verlassen hat, gibt es nicht mehr. Vor allem nach dem Warschauer Aufstand von 1944 mit bis zu 200.000 Opfern haben die deutschen Besatzer keinen Stein auf dem anderen gelassen. 1946 bewegt man sich in einer Ruinenlandschaft. Der mit Thirrmann befreundete Jerzy Przedziecki, damals als Theaterdirektor auf einem Weichselschiff tätig, erinnert sich.
Alles, was uns umgab, war eine irre Mischung von Vitalität und Tod. Im Zentrum, am Napoleonplatz, wo das Hochhaus der Prudential Versicherung stand, vermischte sich der Geruch feinen französischen Parfums mit dem Geruch der Leichen, die man aus der Kanalisation zog. So lebte die Jugend, der es nicht beschieden war, im Warschauer Aufstand 1944 umzukommen.
Leopold Thirrmann, der Überlebende und Rückkehrer, zeigt, ja, er zelebriert in diesem zerstörten Warschau Lebensfreude, Energie und Optimismus. Mit seinem Freund Przedziecki lässt er sich auf Wasserskiern von einem Motorboot über die Weichsel ziehen. Die Zeitschrift Przekrój, ein Blatt der neuen kommunistischen Kulturelite, veröffentlicht das Foto dazu. Thirrmann schreibt eine Zeit lang für Przekrój. Doch bald kommt es zum politischen Konflikt. Im Sommer 1946 spielt der Warschauer Fußballclub Legia gegen Partizan Belgrad. Thirrmann ist als Sportreporter dabei. Er jubelt allerdings nicht, wie er wünscht, der kommunistischen Führung auf der Ehrentribüne zu, sondern dem sowjetkritischen Anführer der Bauernpartei Stanisław Mikołajczyk. Ein folgenreicher Fehler im neuen System.
Mikołajczyk bekam großen Beifall, als er das Stadion betrat. Doch in der Presseloge applaudierte ihm nur einer so lautstark. Das war Leopold Thirrmann. Dafür haben sie ihn wenige Tage darauf gleich aus dem Journalistenverband gefeuert. Überhaupt haben sie ihn überall herausgeworfen.
Erinnert sich Jahrzehnte später der polnische Musiker und Feuilletonist Stefan Kiszelewski vom Krakauer katholischen Wochenblatt Tygodnik Powszechny. Kiszelewski hält Thirrmann die Treue. Er versucht, dem jüngeren Freund aus der Klemme zu helfen, wo immer es geht. Tirmand, in journalistischen und durch erste Veröffentlichungen bald auch in literarischen Kreisen bekannt, eckt immer wieder an. Er brilliert auf den Empfängen ausländischer, westlicher Botschaften. Und er sympathisiert mit den Bikinarze, polnischen Beatniks, die mit ihrem Outfit gegen den Kommunismus protestieren. Die Bikinarze tragen Krawatten, auf denen der Bikini-Atoll abgebildet ist, eine Sympathieerklärung für die US-amerikanischen Atombombentests, die auf dem Bikini-Atoll seit Ende des Zweiten Weltkriegs stattfinden und den Ostblock einschüchtern sollen. Tirman trägt dazu bunte Socken westlicher Produktion. Selbst das gilt als nonkonformer Akt. Dabei bleibt er ein Außenseiter, ohne politische Heimat.
Tirmand war so ein einsamer Don Quixote. Damals gab es ja keine organisierte politische Opposition. Er kämpfte einfach gegen die Hässlichkeit und die Langeweile des Systems. Und die Machthaber nahmen das Bier ernst. Denn Tirmand störte sie dabei, die Jugend für sich zu gewinnen.
Der Schriftsteller Jan-Józef Szczepański. Wie Stefan Kiszelewski, ein Freund von Leopold Tirmand und Autor des Tygodnik Powszechny. In der Redaktion dieses katholischen Blattes hatte Tirmand eine neue geistige Heimat gefunden, nachdem er für die Staatspresse endgültig untragbar geworden war. Von Warschau aus schrieb er für das Krakauer Blatt, wo vorsichtige Regimekritik möglich war. Der Gründer und langjährige Chefredakteur Jerzy Turowicz erinnert sich im späten Rückblick.
Wir betrieben immer eine Politik der offenen Tür. Nicht nur gegenüber Katholiken, sondern gegenüber Menschen, die liberal eingestellt waren. Juden, auch Nichtgläubigen. Wir suchten einen gemeinsamen Nenner im Humanismus. Ich denke, Leopold hat sich bei uns gut gefühlt. Für ihn waren wir hier in Krakau etwas, was ihm in Warschau fehlte.
Tirmand verschreibt sich in dieser Zeit ganz und gar dem Katholizismus. Das gibt seiner Opposition gegen den Kommunismus eine weitere Farbe. Es geht dem Sohn assimilierter Warschauer Juden nicht um katholische Traditionspflege, wie sie in vielen polnischen Familien im Kommunismus üblich ist. Der Autor setzt sich vielmehr intensiv mit der Moral und Theologie der Kirche auseinander. Zudem faszinieren ihn deren Rituale, auch wenn er ironische Distanz wahrt.
Am Morgen erwies ich Gott meine Demut. Wie immer aus Anlass von Feiertagen, Anfängen, Abschlüssen, Jahrestagen, Geburtstagen, Namenstagen, Errungenschaften und überhaupt jeder sich bietenden Gelegenheit, nebst weiteren Anlässen zu metaphysischer Rührung, beginnen wir also in Gottes Namen endlich dieses Tagebuch. Mit ihm verbinde ich unklare Hoffnungen, wie also ohne Gott.
So heißt es am 1. Januar 1954 im Tagebuch 1954, das unter antikommunistischen Dissidenten bald zur Legende wird. Leopold Tirmand beginnt seine Aufzeichnungen in schlechtester Stimmung, gequält von seiner offiziellen Bedeutungslosigkeit und vom Kater des vorausgegangenen Silvesterballs. 3 Monate beobachtet er nun Warschau, Polens Land und Leute, seine kommunistischen Gegner. Und immer wieder sich selbst.
Meine Haltung als Tagebuchautor war existenzialistisch,
erklärt Tirmand 1985 in Radio Free Europe.
Allerdings steckt mein Tagebuch-Pessimismus voller Ironie und Selbstironie. Ich würde sogar sagen, es gibt dort eine Art Witz. Um diesen Witz habe ich hart gerungen.
Tirmand notiert am 7. Januar 1954.
Am Vormittag war ich beim Friseur. Ein finsterer Lümmel. Aber ich mag ihn über alle Maßen. Dahin siechende Privatinitiative. Klitzekleiner Laden auf dem Hinterhof in der Ulica Chmielna. Im Innenraum ungehobelte, ordinäre Freundlichkeit für den Kunden. Meist ist es leer. niemand wartet und wir reden über Frauen. Mein Friseur gefällt sich in Schilderungen, so dickflüssig von Sperma, dass ich nach jedem Besuch eine Kopfwäsche für die Hälfte des Preises verlange.
Tirmand lebt zu dieser Zeit in einem 10 Quadratmeter großen Zimmer des YMCA im Stadtzentrum Warschaus. In diesem früher einmal komfortablen Heim christlicher junger Männer ist alles heruntergekommen und vieles möglich. Hier hört er westliche Radiosender mit amerikanischem Jazz, lässt sich von seinen Nachbarn bespitzeln, hat Affären mit Frauen, darunter einer Nachhilfeschülerin aus kommunistischem Elternhaus, und schreibt für die Schublade. Bereits ein Jahr später wendet sich das Blatt. In der Sowjetunion hat das sogenannte Tauwetter unter Nikita Chruschtschow eingesetzt. Die Entstalinisierung erreicht Polen. Czytelnik, ein bedeutender Literaturverlag, beauftragt Leopold Tirmand mit einem Roman über den Warschauer Alltag der Nachkriegszeit. 1956 erscheint Der Böse, der Form nach ein Kriminalroman, und wird auf Anhieb zum Bestseller. Tirmand schildert die Warschauer Halbwelt, Kleinkriminelle und eher edle Robin Hood-Figuren. Er entblößt die Mafia-Strukturen des sozialistischen Systems. Nicht zuletzt vermittelt er ein ungeschminktes Bild von Warschau im Wiederaufbau.
Der Bus fuhr die Leszno lang und bog in die Nowotki ein. In Moranów fuhr er langsam zwischen den Neubauten und dem Niemandsland des ehemaligen Ghettos entlang. Zwischen der Inflanska und der Nowotki-Straße erstreckte sich eine Berg- und Tallandschaft aus zertrümmerten Ziegeln. Mittendrin stand unbewegt eine Baumaschine. Am Tage durchpflügte sie diese Steinwüste mit ihren Furchen und Schollen, formte aus ihnen sandig steinerne Hügel und Dünen.
Der Böse katapultiert seinen Autor aus der Rolle des unterdrückten Außenseiters direkt ins Kulturestablishment. Leopold Tirmand gibt an mit Autos, bezieht eine große Wohnung, heiratet, lässt sich scheiden, heiratet wieder. Steht im Mittelpunkt einer Gesellschaft, der das Regime plötzlich mehr Freiheit zugesteht. So kann Leopold Tirmand auch seine Leidenschaft für den Jazz, in den Jahren des Stalinismus verpönt, endlich öffentlich ausleben. 1956 organisiert und moderiert er ein großes Jazzfestival in Sopot. Das trägt seinen Teil dazu bei, dass der polnische Jazz mit dem Krzysztof-Komeda-Sextett und vielen anderen auch international bekannt wird. Außerdem veröffentlicht Tirmand nun in rascher Folge Feuilletons. Sogar einige Auszüge aus seinem Tagebuch, außerdem Erzählungen und Romane, darunter Philipp über seine Erlebnisse in Nazi-Deutschland. Unter Władysław Gomułka, dem neuen Chef der Vereinigten Arbeiterpartei, wird die Zensur gelockert. Doch die Liberalisierung ist nur von kurzer Dauer. Nach wenigen Jahren dreht die Partei die Schrauben wieder fest. Tirmands letztes, in den frühen 1960er Jahren in Polen entstandenes Buch unter dem Titel »Gesellschafts- und Gefühlsleben« darf nicht erscheinen. Nicht so sehr deshalb, weil der Roman politisch unbequem ist, sondern vor allem, weil sich in ihm prominente Vertreter der hauptstädtischen Kulturszene erbarmungslos karikiert wiederfanden.
Er hat ja die polnische kulturelle Elite ziemlich unverblümt beschrieben, kritisiert, bloßgestellt. Und das hat man ihm nicht überall zugute gehalten, sondern er hat sich natürlich auch Gegner gemacht.
Der Tirmand-Übersetzer Peter Oliver Löw mutmaßt, warum Leopold Tirmand, in Warschau endlich prominent und erfolgreich, schließlich doch an Immigration denkt.
Das wurde ihm zu eng, das wurde ihm zu brav oder zu sehr geregelt. Und so hat er für sich möglicherweise dann Wege gesucht, seine Rollen weiterspielen zu können. Und das konnte er in Polen eben nicht mehr.
Im März 1965 verlässt Leopold Tirmand Polen in seinem Auto der Marke Opel. Das Manuskript seines damals noch unveröffentlichten Tagebuchs 1954 im Motorraum versteckt. Er fährt nach Westdeutschland, dorthin, wo er sich gut zwei Jahrzehnte zuvor als Gastarbeiter verdingt hatte, um den deutschen Vernichtungskrieg zu überleben. Und er beobachtet die Zustände in der Bundesrepublik.
Heute sind die Hallen und Bahnsteige wieder voll von Griechen, Spaniern und Jugoslawen. die zwar in Diolen und Revira gekleidet sind, deren Gesichter und Bewegungen jedoch an Polen, Belgier und Tschechen vor 20 Jahren erinnern. Ich habe den unbestimmten Eindruck, dass die Deutschen auch sie nicht sehr mögen und wieder die Zeit herbeisehnen, da die deutschen Bahnhöfe endlich wieder ruhig und überschaubar werden. Diesmal ist es jedoch nicht so einfach.
In der Wochenzeitung Die Zeit erscheinen 1965 Tirmans Beobachtungen im Wirtschaftswunderland.
Nach einleitenden Höflichkeitsfloskeln fragte er mich, ob ich zufällig auf Arbeitssuche sei. Wissen Sie, entgegnete ich tiefsinnig, das heißt zweideutig, der Mensch sucht sein ganzes Leben lang eine Arbeit, die seine Anstrengung lohnt. Fein, freute sich mein Gegenüber. Und was sind Sie von Beruf? Schriftsteller. Er wurde nachdenklich und versank eine Weile in Schweigen. Dann sagte er, wie schade, dass Sie Schriftsteller sind. Wir benötigen so dringend Verkäufer in unserer Firma für die Konfektion. Das lässt sich sehr leicht erlernen, setzte er hoffnungsvoll hinzu. Als er bei mir jedoch keinen Enthusiasmus entdeckte, lächelte er um Entschuldigung bittend und fügte scherzhaft hinzu, wissen Sie, so ist das eben mit den Ausländern. Nie sind sie so, wie man sie braucht.
1965 hätte er zum Beispiel in Deutschland bleiben können. Er hatte Kontakte zu deutschen Intellektuellen, aber es hatte ihn in Deutschland nicht gehalten.
Leopold Tirmand reist nach Frankreich, wo er vor dem Zweiten Weltkrieg studiert hatte und wo er nun mit dem linksliberalen polnischen Exilverlag Kultura Verbindung aufnimmt. Es hält ihn auch dort nicht. So wenig wie in Israel, wo seine Mutter lebt, zu der er lange nur wenig Kontakt hatte und die er nun zum ersten Mal besucht. Schließlich entscheidet er sich 1966 für die USA. Dort fasst er bald als politischer Autor englischer Sprache Fuß. Bekannt macht ihn seine Mitarbeit beim liberalen New Yorker. Doch sein Amerika entdeckt er dort nicht, nur linke Intellektuelle, die den Krieg der USA in Vietnam kritisieren und in den Kommunisten nicht zwingend Feinde sehen. Daraufhin sieht Tirmand sein Amerika-Ideal, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, des Individualismus und aller kapitalistischer Freiheiten, in Gefahr. Und er warnt die Amerikaner davor.
Tirmand war gekommen, um Amerika vor sich selbst zu schützen. Das hat er den Amerikanern von Beginn an gesagt und das konnte nicht gut enden,
sagt die polnische Schriftstellerin und Tirmand-Biografin Agata Tuschinska. In Rockford im Bundesstaat Illinois leitet Tirmand seit 1976 ein Institut für konservative Politik, das Ronald Reagan nahesteht. Dort schimpft er über Hollywood, über die Verwahrlosung der Sitten, über Pornografie und über vieles, was die Kommunisten in Polen einst ihm vorgehalten haben.
Das ist doch derselbe Mann, der jetzt Sex um des Sex willen brandmarkt, ihn geradezu bestrafen möchte. Tirmans späte amerikanische Philosophie ist das genaue Gegenteil von dem, was er einst selbst praktiziert hat.
Es war keine zwangsläufige Entwicklung, dass am Ende auch Ronald Reagan ein Telegramm schrieb, in dem er Tirmands Kampf für die Freiheit rühmte. Das ist dann quasi so gekommen, es hätte nicht so kommen müssen.
Glaubt Peter Oliver Löw. Vieles spricht dafür, dass Leopold Tirmand seinen Antikommunismus gegen die liberale westliche Welt richtete, weil er sich von ihr unverstanden fühlte. Am 19. März 1985 erlag Tirmand im Alter von 64 Jahren einem Herzinfarkt in Florida. Er hinterließ zwei 4 Jahre alte Kinder und seine dritte, amerikanische, Ehefrau Mary Ellen Fox, die er 1971 geheiratet hatte. Leopold Tirmand war ein bedeutender europäischer Autor des 20. Jahrhunderts. Er schrieb leidenschaftlich, provokant und mit Witz von den Abgründen, denen er selbst nur knapp entkommen war. Mit Vorliebe schwamm er gegen den Strom. Manchmal rettete er sich an ungewöhnliche Ufer. Deutschland hat das Leben dieses polnischen Katholiken jüdischer Herkunft entscheidend beeinflusst. Seine Entscheidung, ausgerechnet ins nationalsozialistische Deutschland überzusiedeln, um zu überleben, war mehr als wagemutig. Wie er in seinen Rollen, die er spielen musste, Deutschland und die Deutschen damals erlebte, ist eine auch heute höchst aufschlussreiche Lektüre. Die neue Übersetzung seines Romans Philipp geht gerade in die zweite Auflage.
Ein polnischer Schriftsteller und Intellektueller des 20. Jahrhunderts. Sie hörten ein Feature über Leopold Türmand von Martin Sander. Es sprachen Uta Maria Torp und Tilmar Kuhn. Technik Hermann Leppich, Regie Roman Neumann, Redaktion Winfried Sträter.